Lieber Papa, herzlich willkommen. Zur ersten Podcast-Folge nach den Ferien jetzt habe ich die Ehre, die Freude, das Vergnügen, mit dir einen besonderen Gast zu haben. Ich würde gerne mit dir reden über die Dinge, die man vielleicht als Kind gar nicht so wahrnimmt, nämlich wie gehst du mit Geld um, wie macht man das? Als Kind kriegt man das nicht so mit. Das läuft einem irgendwie so dazu und man nimmt das Leben so an, wie es ist. Jetzt durch meine Beratung kriege ich mit, dass das ganz unterschiedlich ist und wie das bei uns zu Hause war, das könnt ihr ja mal erfahren. Also toll, dass du das mitmachst und ich freue mich, was über Audis und über die Bundeswehr und über Lehrlingsgeld und mit dir zu besprechen. Und am Anfang stelle ich mal eine Frage. Herzlich willkommen. War der Mehrverdienst oder die Beförderung bei der Bundeswehr dir wichtiger? Was war denn wichtiger, mehr verdienen zu dürfen oder einen höheren Dienstgrad zu haben?
Also, der höhere Dienstgrad ist schon ein sehr großer Anreiz, aber dass damit verbunden auch etwas mehr Geld gibt, ist sehr erfreulich.
Ja. Okay. Weißt du, wie hoch dein Monatslohn in der Ausbildung war, als du die Lehre gemacht hast?
Als ich gelernt habe, 1954, habe ich eine D-Mark in der Woche bar auf die Hand bekommen und Kost und Logis, also Essen und Trinken und Schlafen durfte ich da.
Weißt du noch, was als Geselle gekommen hast?
Ja, als Geselle habe ich 35 D-Mark in der Woche bekommen und habe dafür fast 50 Stunden gearbeitet.
Ja, Kost und Logis frei. Ja.
Kost und Logis frei.
Ja.
Ja, da kam nicht viel zusammen.
Nee. Wann war denn für dich Wohlstand erreicht? Also wann war für dich so wie, oh, jetzt ist das so okay, wann war denn das erreicht?
Also, das war schon Kindheitstraum von mir, einmal 1000 Mark zu verdienen.
Ja.
Und diese 1000 Mark habe ich gerade so bekommen, als du geboren wurdest.
Ja.
So ist mein
Erinnerungsvermögen. Ja. Das heißt, ich bin 65 geboren, ja. Ich bin 39 geboren, also hat das ungefähr 36 Jahre gedauert.
Bis ich mein Traum verdient habe.
Im Alter jetzt, wenn du so in Ruhestand bist, geht es dir finanziell gut?
Sehr gut.
Ja. Du hast ja auch viel gearbeitet ohne Bezahlung. Also du hast den Betreuer gemacht, du hast Hausmeister, im Hospiz, hast Gemeindevertreter. War das eigentlich erfüllender, gleich erfüllend, also ohne Lohn zu arbeiten? War die Arbeit wichtiger oder war das nur Zeitvertreib?
Nein, nicht nur Zeitvertreib, auch so ein bisschen etwas wiedergeben, weil es dann gut geht. Und mit Jugendlichen, das ist ja ein Faible von mir, mochte ich schon immer gerne arbeiten.
Ja. Also ich hatte ja das Glück, dass du auch bei mir eine Betreuer warst. Ich glaube, uns beiden hat es auch gut getan.
Sehr gut getan.
Ich habe das auch sehr gut empfunden. Und die letzte Frage, wann hast du deinen ersten Finanzplan für Rente aufgestellt? Wie alt warst du da?
Ich habe überhaupt keinen Finanzplan aufgestellt, weil ich Soldat war und wusste, ich bekomme eine Pension.
Ja.
Und es war auch nicht genügend Geld da, um zusätzlich noch was anzulegen.
Ja.
Aber ich wusste, ich werde ganz früh in Pension gehen müssen.
Ja.
Und habe dann versucht, mich weiterzubilden, um dann, wenn ich mal knapp Geld habe, etwas dazu verdienen zu können.
Also vielen Dank für die ersten knappen Antworten. Fangen wir nochmal früher an. Du bist ja 39 geboren, also Kriegskind sozusagen.
Ja.
Also du bist ja schon geboren, da war ein Lief der Krieg ja schon.
Da war noch kein Krieg. 1. September fing der Krieg.
Ah, 1. September, genau. Ich war jetzt bei Mai.
Ich bin Vorkriegsmodell, da bin ich stolz drauf.
Hast du große Erfahrungen mit dem Krieg als Kind gemacht?
Ja. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie englische Flugzeuge auf den Flüchtlingstreck geschossen haben.
Ja.
Das war fürchterlich anzusehen. Sie haben Gott sei Dank nichts getroffen.
Ja.
Aber das schlimmste Erlebnis war, dass ein Bus mit Menschen beschossen worden ist und gebrannt hat und alle Menschen waren tot und lagen tagelang im Knick, also im Graben und wurden nicht weggeräumt, weil keine Menschen da waren, keine Männer da waren. Das hätten Frauen machen und die haben das nicht gemacht. Das war ein schreckliches Erlebnis.
Ja. Trotzdem, dass ja so auf dem Dorf war, kriegt man dann doch Krieg mit.
Ja. Ja.
Wird ja immer so gesagt, die Hauptstädte oder großen Städte sind so
belastet. Das war ja noch viel schlimmer.
Ja. Ja.
Also, das hat mich auch Gott sei Dank nicht so doll belastet. Ich war 6 Jahre alt. Ich habe da keinen Schaden dran gemacht. Ja. Also, manche Leute haben ja Schäden davon.
Ja. Ist auch nicht schön, so ein Bild zu sehen.
Nein.
Ja. Und gab es bei euch in der Familie denn auch aufgrund des Krieges finanzielle Einschränkungen?
Das kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube, nein.
Ja.
Mein Vater hatte seinen Bruder mal 3.000. Was war das? Goldmark?
Reichsmark.
Nee, da gab es noch
Goldmark.
Ja. Ja. Gegeben. Und dafür gab es jedes Jahr für die Zinsen ein Schwein.
Ja.
Also, das waren Bauern und die hatten immer was. Deshalb, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen Tag hungern müssen.
Ja. Ja. Und gab es noch das Geld mal wieder oder gab es, der Zins war eigentlich besser, also immer ein Schwein zu kriegen, als das Geld wieder zu kriegen?
Das Geld hat er nicht wieder, hat er nie wieder gesehen.
Ja, ja. Und wenn du an deine Schulzeit denkst, ne? So Schulzeit erlebt, wir haben ja wieder Podcast, hast ja Money Talk, so ein bisschen über Geld reden.
Mhm.
Gab es überhaupt in der Schule oder in der Lehre oder in der Ausbildung überhaupt mal finanzielle Themen, wie man mit Geld umgeht oder was man da macht? Gab es das mal in deiner Schulzeit?
Also in meiner Schulzeit, von schulseitig gab es keinen, nee. Gar nicht.
Ja.
Aber mein Vater war ein Handwerksmeister und er hatte viel Arbeit. Und er hat mich als den ältesten Sohn schon, ich glaube, ich war 10 Jahre alt, mit allen möglichen Geldgeschäften betraut. Ich musste Rechnungen austragen und habe bei manchen Bauern auch Geld mitbekommen.
Kassiert.
Mhm. Ich konnte gerade schreiben, dein Betrag danken der Alten, so ungefähr, musst du dir das vorstellen. Und zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr wurden die letzten Kröten zusammengesammelt und dann musste ich mit dem Fahrrad nach Plön fahren und für meinen Vater Rentenmarken kaufen.
Ja.
Also wenn die 4 Kinder ein Weihnachtsgeschenk bekommen hatten, der Geselle sein Teil bekommen hat und ein bisschen eingekauft für Weihnachten war, dann war da nicht mehr so viel. Und deshalb hat er auch wenig geklebt. Also, du weißt, was Kleben ist.
Ja, genau. Also, für die, die es nicht wissen, man kaufte Marken,
ja.
Und die waren ein Indiz dafür, die klebte man in ein Heft.
Ja.
Und damit konnte man später Rentenansprüche geltend machen.
So war's.
Ja. Und weißt du, wie viele Marken du gekauft hast?
Nee, das weiß ich nicht.
Weißt du, wie viel Geld du mit hattest?
Nein.
Nee. Und muss man sagen, der Weg, wenn du sagst, nach Plön, ein Fahrrad, war ja Oberkleffel.
7 Kilometer von mir. Das war nicht fein.
Nee, genau.
Nö.
Aber im Winter war das ja auch nicht immer so angenehm.
Nö, das stimmt.
Aber das hat man so gemacht, ne?
Ja.
Und das hat man bei der Post eingezahlt. Weißt du das noch? Oder bei der Bank?
Bei der Post.
Bei der Post, ne? So kenne ich das auch.
Mhm.
Musst du diese Marken.
Bei der Post.
Ja. Ja. Ist, das machen heute wenig Selbstständige. Die meisten versuchen aus der Rentenversicherung rauszukommen und das selber zu machen. Mhm. Aber bei der Rentenversicherung ist das so ein bisschen so ein Anreiz gewesen. Ich muss ja. Privat ist dieses Muss oft weg. Dann machen das heute wenige. Ne? So, also, und hast du damals verstanden, für was das gut war? Also außer, dass man das machen muss?
Nee.
Nee, ne? Ja, man macht das und
das war so.
Ja, ja. Kannst du nicht.
Das wurde jede Sache gemacht.
Ja, weißt du noch was, also jetzt Opa oder dein Papa, weißt du noch was er von der Rente bekommen hat?
Mein Großvater war einer der Ersten, der die Bauernrente bekam, obwohl er gar nichts eingezahlt hatte.
Okay.
Das war ein großer Segen für ihn.
Ja.
Er hatte nicht viel. Er hatte eine ganz kleine Landwirtschaft und vom Deputat hat er gelebt. Sein Sohn musste ihn also ernähren.
Ja.
Viel Rente hat er nicht bekommen, das glaube ich nicht.
Nee.
Er war wohl auch früher mal als Meierist rentenversicherungspflichtig, aber das kann nicht viel gewesen sein. Das weiß ich immer nicht viel.
Nee. Und konnte Opa, also dein Vater, von der Rente leben?
Mein Vater war so ein sparsamer Mensch. der hätte auch überlebt, wenn er gar nichts bekommen hätte.
Ja.
Aber er hat etwas bekommen, von der Rente, und er hat auch noch eine kleine Bauernrente bekommen.
Ja. Ja.
Weil er 8 Jahre Bauer war. Dafür musste er aber richtig kämpfen.
Ja,
okay. Weil man eigentlich 10 Jahre
und
er ist vorher krank geworden. Deshalb hat er auch was bekommen.
Ja. Ja.
Ich kann dir auch sagen, der hat im Monat 800 D-Mark bekommen.
Ja.
Insgesamt.
Das war ungefähr wann? 70?
Nein, das war 1963.
63, ja.
Nein, stimmt nicht. Du hast recht. Er ist 5 geboren.
60 Jahre.
65, das ist 70, ja. 70,
ja. Ja, okay. Hm? Ja. Du meinst, das war ungefähr der Zeitraum, wo du 1000 D-Mark verdient hast.
Ja.
Ein bisschen mehr wahrscheinlich, weil als ich geboren wurde, war 5 Jahre danach. Aber so schlecht war die Rente dann nicht. Ne?
Nein, er ist da auch mit rausgekommen. Ja. Guck mal, er hat ein Haus, 63 sich ein Haus gekauft und hat dieses Haus bezahlt gehabt, als er starb, und hatte noch 20.000 D-Mark auf dem Konto. Der hat aus allem Geld gemacht. Der hatte Schafe, der hatte Rinder, die hat er verkauft, und dann hat er Gemüse angebaut, damit ist er zur Polizeischule gefahren und hat das da verkauft. Und
der war ganz sparsam.
Du kennst ihn ja auch.
Ja, also, genau.
Der hat nie Geld ausgegeben.
Ja. Ja, das ist ja heute manchmal ein bisschen das Problem. Ne? Also wenn du heute Leute siehst, also Jugendliche oder auch Ältere, wir sind das ein Stück weit gewohnt, eher das für uns immer so auszugeben. Ne? Also Opa hätte ja nicht ein Handy gehabt. Hätte er nie sich angeschafft, selbst wenn es das damals gegeben hätte. Weil er gesagt hat, was soll der Blödsinn?
Ja.
Ich kann auch anders
sein. Ja. Das aber ein Telefon hat er schon gehabt.
Ja, ja. Wann bist du zu Hause weg?
Ich mit 14 Jahren, noch 14 Jahren, bin ich 1954 in die Lehre gegangen.
Ja.
Nach 8 Jahren Volksschule.
Ja.
Man hat mir ein Jahr geschenkt, weil ich ein Jahr zu spät in die Schule gekommen bin. Und da ich keine Lust zur Schule hatte, wollte ich unbedingt weg.
Ja, und geschenkt war dann so, weil du dann eine Lehre hattest. Sonst hätte man dir das nicht geschenkt.
Das konnte man ohne Lehrer entscheiden.
Ah, okay. Okay. Und dann bist du ja in Betrieb gegangen, du hast Schmied gelernt.
Ja.
War das immer klar für dich?
Nein, am Anfang wollte ich mal Musiker werden. Weil bei uns in der Nachbarschaft war ein Musiker. Und ich habe so gerne Musik gehört.
Ja.
Aber mein Vater hat recht gehabt und hat gesagt, du kannst alles werden, aber kein Musiker. Wenn andere Leute feiern haben, dann musst du arbeiten. Das passt nicht.
Und mit 14 ist Schmied ja auch eine körperliche Herausforderung,
oder? Oh, das war schwer.
Ja.
Aber ich war sowas von zäh.
Ja.
Die haben mich nicht unterrichtet. Die gaben mir am Anfang so einen kleinen Vorschlaghammer, da war ich beleidigt, wollte einen großen haben.
Ja. Ja. Konnte sie kaum heben, ne? Aber
so ist es.
Ja. 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 Und dann hast du ja nach der Lehre, also erstmal, wenn man einen, du hast ja erzählt, man hat eine D-Mark in der Woche bekommen.
Und dann im zweiten Lehrjahr 1,50 und im dritten Lehrjahr gab es schon 2,50 Euro, dann waren 10 Mark. Da konnte ich sogar meinen Friseur von bezahlen.
Ja.
Im ersten Lehrjahr konnte ich ja nicht.
Das hätte so ein Bier damals gekostet.
50 Cent. 50 Cent.
50 Cent. Also 2 Bier wären in der Woche drin gewesen.
Ja, aber da habe ich ja kein Bier getrunken.
Nee.
Also, ich mache das immer fest an Sahnebonbons, die gibt es heute noch.
Ja.
Storch Sahnebonbons, kosten 2 Pfennig. Aber ich habe mir keine gekauft, ich war zu sparsam.
Also, ja. Ja.
Die kosten heute noch 2 Pfennig, 2 Cent.
Ja. Also das ist diese, die so weich werden.
Ja,
ich frage nach die gerne. Und mit Kost und Logis frei, das war aber auskömmlich.
Was meinst du, Kost und Logis?
Nee, wenn du sagst Kost und Logis frei, das war also auskömmlich, dass du gut essen konntest, dass du gut alles auskömmlich.
Also ich bin satt geworden.
Ja.
Ja.
Weil wenn man handwerklich arbeitet, wird man ja Hunger haben.
Ja, und es gab ja auch Frühstück, zweites Frühstück, Mittag, Kaffee und Abendessen.
Okay.
Aber nicht so ein opulentes Essen, wie es jetzt gibt. Also.
Nee.
Aber Ich habe nie gehungert.
Du hast dann danach noch ein bisschen irgendwo gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du bei Apple hier warst, mal im
Krieg. Ich war erst, war ich gut ein Jahr als Schmiedegeselle in Bayernsburg.
Ja.
Da habe ich aber so wenig Geld verdient, das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, du musst was anderes machen. Und dann bin ich angefangen als Heizungshelfer in Plön bei Höchstehen, Firma Höchstehen.
Ja, die gibt es heute noch.
Die gibt es heute noch,
ja.
Der war fast um ein paar Ecken mit uns verwandt. Und, aber mit dem bin ich nicht gut zurechtgekommen. Ich habe immer mit meinem Auto noch jemand mitgenommen, sind wir jeden Tag nach Putlus gefahren, um dort die Heizung zu machen. Und er hat mir immer versprochen, Erwin, du kriegst 20 Pfennig für einen Kilometer. Seine Frau aber hat mir immer nur 16 abgerechnet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Meister, das war eine Woche vor Weihnachten, wenn am Freitag wieder nur 16 Pfennig auf dem Lohnzettel sind, dann steht am Montag mein Auto hier auf dem Hof, dann fahre ich nicht mehr. Und dann bin ich dahin gefahren und dann hat er gesagt, Erwin, ich habe gesagt, ich fahre nicht mehr. Und am Freitag hatte ich die Kündigung. Eine Woche vor Weihnachten. Das war schon bitter. Aber man kann nicht für 16 Pfennig fahren.
Ja, wenn das nicht auskömmlich ist, also nicht immer zusetzen muss, dann macht das Spaß.
Nein. Nee. Ja. Ja, dann hat er mich entlassen und dann bin ich, habe ich ein paar Monate meinem Vater auf dem Bauernhof geholfen und bin dann bei Ed und Weber angefangen. Und also über diese Firma kann man nur das Beste sagen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe ja mich auch vor nichts gescheut. Da hat er gefragt, würden Sie auch Heizkörper schweißen? Ich sage, was Sie mir für Arbeit geben, ist mir egal. Ich mache alles gerne. Ich will dazulernen, um was zu können. Und der hat ganz viel Vertrauen in mich gesetzt. Der hat schon nach ein paar Monaten gesagt, Herr Grell, Sie können jetzt mal irgendwann alleine einen Bau machen. Ich sage, nee, ich bin noch nicht sicher genug, ich brauche noch ein paar Wochen, um mit Helmut Horn zu lernen und dann mache ich das. Und dann nach ein paar Wochen kam er an, Herr Grell, jetzt haben wir ein Haus für Sie und Sie kriegen einen tüchtigen Lehrling mit und jetzt versuchen Sie mal das Haus, die Heizung einzubauen. Hat funktioniert, alles gut, gleichen mir Geld.
Haus ist warm geworden.
Gleichen mir Geld,
ja.
Und tolle Firma. Also, wir waren nur zwei Einheimische, alle anderen waren Flüchtlinge. Aber sowas von tolle Leute, die kamen fast alle aus Danzig damals. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen.
Ja, heute ist das gar nicht mehr im Familienbesitz, der habe ich verkauft.
Ja.
Aber die Firma gibt es weiter.
Ja.
So, und dann hast du dich ja irgendwann für Bundeswehr entschieden.
Ja, dann wurde ich zur Bundeswehr einberufen, als Wehrpflichtiger.
Ja.
Und ich habe überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich Soldat werden wollte und so. Aber ich bin da unheimlich gut zurechtgekommen. Also ich habe am zweiten Tag, war Sportprüfung, habe ich nach 22 Klimmzügen, hat der Leutnant gerufen, aufhören. Und bei dem hatte ich so einen Schlag, der kam jede Woche zu mir aufs Zimmer und wollte mich überreden, dass ich Soldat werde. Also Zeitsoldat werde. Ich sage, glaube ich nicht. Und dann sollte ich Sanitäter werden, habe ich gesagt. Schmied und Nymphflicker, das passt gar nicht zusammen. Ja, aber der hat immer auf mich eingeredet. Und dann bin ich nach Rendsburg gekommen, in eine Sanitätsstaffel. Und da hatte ich auch einen Oberstabsarzt, ich weiß nicht warum, aber der konnte mich gut leiden. Und ich war gleich beim Spieß im Geschäftszimmer, seine rechte Hand. Und die haben dann auch gesagt, der Fliegergrill haben die gesagt, wollen Sie nicht Zeitsoldat werden? Ich sage, ach nee, das ist nichts für mich, Sanitäter. Ich will Fahrlehrer werden. Ja, müssen wir uns mal schlau machen. Sie können Fahrlehrer werden, machen Sie erst Ihre Sanitätsausbildung, strengen sich an und dann gucken wir weiter. Oh, und dann habe ich das unterschrieben. Nach 4,5 Monaten habe ich unterschrieben, dass ich 3 Jahre Bundeswehr machen will. Und
war das damals auch schon gleich mit höherem Einkommen von
denen. Ja, ja, ja. Als Wehrpflichtiger bekam ich ja 2 Mark am Tag, 60 ja. Mark im Monat. Ja. Und als Sanitätsgefreiter habe ich dann schon 300 Mark bekommen. Okay. Davon musste ich noch das Essen bezahlen, das war aber nicht teuer. Ich glaube, 1,80 oder so am Tag, das war nicht teuer. Und das, die Wäsche, die musste ich auch selbst bezahlen. Aber das war schon ganz, für mich war das nicht wenig. Ja. Für andere war das viel zu wenig.
Ja, ja. Ja, wenn damals schon Familienvater war oder.
Ja. Und auch, weißt du, tüchtige Leute auf dem Bau, die haben damals schon 1000 Mark verdient. Mhm. Und ich kriegte 300, das ist ein Unterschied. Mhm.
Ja. Ja,
aber ich habe ja als, ich war ja noch kein gelernter Heizungsbauer, sondern ich war ja ein Angelernter. Kriegte ich auch ein bisschen weniger als die anderen, aber ich bin mit meinem Geld immer ausgekommen, um uns weggekommen.
Wann bist du zur Bundeswehr gegangen?
1960.
Ja. Da war ja Bundeswehr noch relativ neu.
Ja, 4 Jahre.
Ja, ja, und noch nicht so militärisch ausgeprägt wie heute. Ne? Also nicht Konflikte in der Welt.
Gar keine Konflikte.
Nee.
Also das Einzige war mal, wie die Kuba-Krise war. Da mussten wir alle in Alarmbereitschaft und durften nach Hause und so, aber sonst war das nichts. Aber stundenmäßig war das schon viel.
Ja.
Jeden Sonntagdienst.
Ja.
Ja. Und ja. Alle 2-3 Wochen Wochenenddienst. Das war ja auch der Grund. Es gab dafür keinen Ausgleich. Das war ja auch der Grund, oder eines der Gründe, dass man gesagt hat, wir machen so viele Stunden, dafür dürfen Sie früher in Pension gehen, weil Sie haben, wenn Sie nachher 52 sind, sind Sie nicht mehr so leistungsfähig und Sie haben Ihre Stunden schon im Vorregel gearbeitet. So wurde das uns damals verkauft.
Überleg mal, also 13 Jahre, wir sind mit 52,
53. Ich 53. Früher war man ganz zuerst was nach 52.
Ja, mit 53 in Rente gegangen und das also 12 Jahre kompensieren, das stimmt ja nicht ganz, rechnerisch stimmt das nicht ganz.
Nein. Aber man kann auch, ja, zum Beispiel ein Spieß, der jetzt der Vorgesetzte aller Unteroffiziere war, der Führer der Unterbeziehung, den kannst du jetzt nicht in die Kleiderkammer stecken und sagen, so Socken zählen oder so. Die mussten dann weg.
Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja mehr das Problem in jeder Beförderungshierarchie, dass die oben sind, wenn die nicht rechtzeitig wegkommen, hast du unten Unzufriedenheit. So, also so erkläre ich mir das,
wenn
man mit 52 dann auch weggeht. So, aber wenn du sagst, ich war ein Sanitätsgefreiter, dann ist ja bis zum Personaloffizier auch ein Schritt.
Ja, ein großer Schritt. Ne?
Ja. Fiel dir das leicht?
Nein, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich habe, weil ich so ehrgeizig war, immer die Lehrgänge ganz toll gemacht. Und bin mit dem Tage der Beförderung zum Feldwebel schon als Spieß, Staffelfeldwebel, oder du weißt, was Spieß ist, geworden. Und ich bin nach 8 Jahren, das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, Hauptfeldwebel zu werden, bin ich Hauptfeldwebel geworden. Das ist natürlich ein Anreiz, auch fleißig zu sein und was zu tun. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und wie gesagt, dann kam aber die Zeit, da war ich, nach 10 Jahren musste ich mich entscheiden, wirst du jetzt Berufssoldat oder was machst
du? Hast du das 3 Jahre gemacht? Hast du wieder
schon 5, 8, 12.
Okay, okay.
Und so viel verdient haben wir als Soldaten damals nicht. Heute ist das ja anders. Also heute verdienen und kriege ich auch eine ganz anständige Pension. Aber früher war das nicht so toll mit dem Verdienen. Aber da musst du dann auch einfach Lust zu haben.
Naja, und es ist ja sicher auch damals schon gewesen. Ne?
Ja.
Also, dass du entlassen wirst, ist ja, also dass es behüftet passiert ist, kann dir bei der Bundeswehr nur bei sehr, sehr schweren Vergehen passieren. Ne?
Das, was passiert ist?
Das kann dir nur bei sehr schweren Vergehen von deiner Seite
passieren. Ja, 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 ja. Aber ich muss dir noch erzählen, dann hatte ich so 10 Jahre rum und hatte ja meinen höchsten Dienstgrad erreicht, den Stabsfeldwebel alter Art, den gab es nicht mehr. Und die Geschichte muss ich dir einfach nochmal erzählen. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe dort gesagt, ich möchte gerne einen psychologischen Test machen, damit ich weiß, was ich kann und was ich nicht so gut kann. Da hat er gelacht, der Typ. Und hat er gesagt, da kann ja jeder kommen. Ich habe gesagt, das ist mir so spontan eingefallen. Ich bin nicht hier jeder, sondern ich möchte bei euch Berufsberater werden. Und ich möchte wissen, ob ich das überhaupt kann. Und das können Sie doch feststellen, wie das kann. Und wenn das so ist, ja dann natürlich. Test gemacht, hervorragend. Sie können bei uns anfangen, Sie müssen nur Mittelreife machen.
Ja.
Ich sage, danke, weiß ich Bescheid. In der Zwischenzeit gab es bei der Bundeswehr die Möglichkeit, auch Offizier, als Unteroffizier Offizier zu werden. Habe ich mich dafür entschieden, bei der Bundeswehr zu bleiben, weil ich 10 Jahre erfolgreich hinter mich gebracht hatte, es mir Spaß macht. Warum soll ich was anderes machen? War doch gut.
Ja,
dann habe ich die Offiziersausbildung gemacht und
ja.
Das war auch anstrengend, aber das macht Spaß.
Ja. Und der Schritt vom Unteroffizier zu Offizier ist ja relativ groß. Also so in der Hierarchie ist der groß. Ist der auch im Gehalt groß gewesen?
Nee. Also ich war A8 als Hauptfeldwebel und wurde dann A9 als Leutnant. Das ist nicht viel.
Nee.
Das ist zwar
mehr.
Ein paar Mal mehr war das wohl schon, aber es ist nicht so. Und du musst dich ja dann auch als Leutnant wieder beweisen, du musst Oberleutnant werden, und wenn du dann der Hauptmann bist, und wir haben ja ganz viel Glück gehabt, dass es gab einmal 11% Lohnerhöhung auf einmal. Da war Willy Brandt Bundeskanzler, da haben wir auch Sprünge gemacht, also das ist ja Wahnsinn.
Ja, weil da die Kosten so hoch waren, also weil da Krisen drumherum waren, oder weil das einfach die Bundeswehr gefördert hat?
Weil ja, sonst hätten sie keine mehr Leute mehr bekommen.
Ah, okay.
Und der öffentliche Dienst hätte keine Leute mehr bekommen.
Ja. So, nimmt man dann gerne mit, ne?
Ja.
Und dann hast du ja irgendwann Mama mal geheiratet?
Oh, das habe ich schon früh.
Ja.
1963.
Ja.
Da war ich Unteroffizier.
Und dann hast du ja irgendwann entschieden, Mama bleibt zu Hause. Oder ihr habt entschieden, Mama bleibt zu Hause, weil ich geboren wurde.
Das war für uns selbstverständlich, wenn wir Kinder haben, dann bleibt Mama zu Hause.
Ja.
Und ich verdiene das Geld und sie versucht, mit dem Geld auszukommen. Und sie hat das hervorragend gemacht. Wir haben immer Guthaben gehabt, immer.
Ja.
Wir haben nie Schulden gehabt.
Ja.
Und unsere Freunde zum Beispiel, die haben immer das Konto überzogen, das hat es bei uns nie gegeben.
Ja. Weil das in euch so drin steckte oder weil ihr das gelernt habt?
Weil das haben wir vom Elternhaus wohl so mitbekommen. Ne?
Ja.
Sparsam zu sein.
Ja.
Und
Wenn du heute manchmal so die Generation siehst, da stellt man immer Unterschiede fest, oder?
Ganz gewaltige Unterschiede,
ja. Kannst du das verstehen, wie man heute so ist?
Ja, verstehen kann ich schon, aber ob ich es immer gut heiße, das ist was anderes.
Ja. Weil, weißt du, guck mal, unsere Kinder, die machen ja, also sind jetzt 2 und 3, sind immer noch in der Ausbildung, du warst mit 14 in der Lehre. So, nun machen die auch eine Ausbildung, machen aber es noch viel später. Die kommen auch später ins Geld verdienen. Jetzt haben wir auch mehr Möglichkeiten, die ja zu unterstützen, als du die aus dem Elternhaus hattest.
Ja, meine Eltern konnten mich. Doch, den Friseur hat mein Vater schon für mich bezahlt. Aber sonst nö. Und Zeug mussten sie mir ja auch kaufen, als ich in der Lehre war. Ne?
Ja.
Also mein erstes Weihnachtsgeschenk war in der Lehre 50 D-Mark. Das war ein ganz Tschüss. Das war ein ganzes Jahresgehalt.
Ja.
Davon habe ich mir ein Parallelo gekauft. Das ist so ein Pullover, der so.
Ja.
Da war ich da stolz.
Ja. Aber es ist schön, ne?
Ja.
Es ist auch schön, stolz zu sein.
Ja.
Und sie auch was davon zu können.
Ja.
Und das war dann auch selbstverständlich für Mama zu sagen: Jawohl, dann verzichte ich auch auf Einkommen und auch.
Ja.
Also Arbeit ist ja manchmal auch Anerkennung, ist ja manchmal nicht so einfach mit Kindern.
Ja,
ne?
Und für uns selbstverständlich, dass die Kindererziehung wichtiger ist als viel Geld zu haben.
Ja. Ich weiß ja heute, oder schon ein paar Jahre, aber wenn du Kind bist, weißt du es nicht zu schätzen.
Nein.
Aber später weiß ich das, oder jetzt weiß ich das schon sehr zu schätzen, und ich wusste es auch schon früher zu schätzen. Aber das ist ja heute auch nicht die Regel. Heute ist ja oft so, dass Bauern arbeiten wollen, damit man sich Urlaub und so leisten kann.
Ja, wenn ich dir erzähle, dass ich, die da geheiratet haben, 605 D-Mark bekommen habe, davon waren 210 Miete. Also Kaltmiete.
Ja.
Und weil ich so wenig verdient habe, bekam ich dann vom Staat 30 Mark Mietzuschuss. Das war für uns ganz toll. Also da brauchte ich nur so 180 bezahlen.
Ja.
Und das konnte man gut bezahlen.
Ja. Ja.
Und in der ersten Zeit hat ja Mama auch noch stundenweise gearbeitet und hat in der Woche 50 D-Mark verdient. Und mit diesen 50 D-Mark hat sie unseren Haushalt bestritten. Alles vom Schuh bis so bis zum Einkaufen hat sie alles von den 50 Mark bezahlt.
Für, da waren wir schon zu viert.
Nein, am Anfang.
Am Anfang.
Am Anfang.
Ja, hier zu zweit.
Am Anfang. Ja, okay. Waren wir noch zu zweit. Und sie kann doch natürlich gut wirtschaften.
Ne? Ja, ja, ja. Ja, aber muss ja auch lernen. Ne?
Aber das konnte sie schon von Anfang an.
Ja, aber das muss in dir drinstecken, behaupten.
Ja, das muss in dir drinstecken.
Weil es ist auch einfach Geld auszugeben.
Ja. Ja. Also, ich kenne ja so viele Leute, wo die einfach nicht zurechtkamen, weil die Frauen das Geld einfach nicht.
Das sagen wir halt.
Ja. Ja. Also, ja. Es gibt ein altes Sprichwort, was der Bauer mit einem Fuhrwerk einfährt in die Scheune, kann die Frau, wenn sie nicht mit Geld um kann, mit der Kittelschürze wieder raustragen. So ist ein altes Sprichwort.
Ja, ja, ja.
Und das ist wahr.
Ja.
Das ist so.
Ja, ja, ja. Dann hat ja bei der Bundeswehr auch viel bei dir eine Rolle gespielt, immer umzuziehen.
Ja, wir sind aber nicht so oft umgezogen.
Nicht so oft umgezogen wie andere.
Nicht wie andere.
Ja.
Ich bin viel zwischengefahren. Und habe dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich dann länger auf einem Standort bleiben konnte.
Was war denn normal damals so?
Ja, also manche sind alle 5 Jahre umgezogen. Offiziere hauptsächlich, Unteroffiziere weniger. Aber wir sind ja nur von Rendsburg nach Bayern gezogen und von Bayern nach Gonzhagen. Aber ich war zwischenzeitlich in Aachen stationiert, da bin ich zwischengefahren. Ich bin bei Husum stationiert, bin ich zwischengefahren. Das habe ich auch mitgenommen und es ist gut gegangen. Wir haben Glück gehabt.
Gab es da immer noch Zulagen für, wenn man das so...
Ja, wenn du getrennt gelebt hast, bekamst du Trennungsgeld und das hat immer funktioniert. Davon konnte ich mein Auto bezahlen.
Dann hast du ja, also wenn man mit 53 aufhören muss, weiß ich ja von dir, du wolltest ja nicht aufhören.
Nein.
Man fühlt sich ja so in seiner Schaffenskraft noch nicht zu Ende, ne?
Man ist im besten Landesalter mit 53 Jahren und hat einen Job, der einem richtig Spaß macht. Und dann muss man nach Hause mit noch 2/3 seines letzten Gehaltes.
Ja. Ja.
Also, als Soldat hat man freie Heilfürsorge. Ich musste also von den 75%, die ich meine Pension belief, musste ich noch jetzt zusätzlich die 250 Mark
kranken.
Und dann hatte ich nur noch 2/3. Und das ist verdammt wenig.
Ja.
Wenn man noch ein Kind in der Ausbildung hat, sich ein Haus gekauft hat. Und das war nicht so prickelnd.
Nee. Also ich glaube, neben der Frustration, wie ich das mal nenne, ein bisschen übertrieben, die brauchen mich nicht mehr. Also bei der Bundeswehr, man muss wieder weggeschickt, so.
Ja, ja.
Die brauchen mich nicht mehr. Neben der Frustration war es dann auch so ein finanzielles Thema. Und dann hast du dich ja nochmal professionell mit Bausparen beschäftigt.
Ja.
Bei BRW gearbeitet.
Das habe ich schon vorher gemacht. Ich habe schon 1979 angefangen beim BHW, habe mich zum Vertrauensmann ausbilden lassen und habe nebenberuflich immer so ein paar Mark, ich sag mal so zwischen 150 und 200 Mark im Monat verdient. Das war Zubruch. Das konnten wir weglegen. Das haben wir nicht gebraucht. Davon haben wir uns ein schönes Auto geleistet und später dann auch Urlaube.
Das ist ja heute das, was nicht mehr so ganz erlaubt ist. Ne? Du hast ja damals in deiner Funktion Personaloffizier.
Damals war ich noch in der Krankenpflegeschule.
Ah, okay.
Da durfte ich das noch.
Da durftest du es noch.
Ja.
Okay. Weil, also heute.
Aber wenn ich jetzt. Heute würde das auch nicht mehr funktionieren.
Nee. Ich will das auch gar nicht kritisieren.
Nein, das ist eine berechtigte Frage. Also, ja. Ich habe das aber nicht im Dienst gemacht. Manche Leute haben das wirklich im Dienst ausgenutzt. Habe ich nicht gemacht. Das habe ich nur nach Feierabend gemacht. Und auch nicht mit Untergebenen und so, sondern mit anderen Leuten.
Ja. Und wenn du jetzt an die Zeit denkst, du warst pensioniert und hast jetzt BAW-Beratung gemacht, und hast ja dann auch Beratung mit Kunden gemacht, die einfach in deinem Umfeld so wohnten. War das mehr die Freude über die Beratung? War der Anreiz, ob man bei Vertragsabschluss gibt, klingelt es auch ein bisschen im Beutel? Was war das denn mehr?
Also, das war ganz einfach, Frank. Das Geld verdienen war schon ein bisschen notwendig, weil wir ein Haus gekauft haben. Ich hatte 100.000 eingerechnet für den An- und Umbau und habe 160 ausgegeben. Da war das Geld verdienen schon ein bisschen wichtig. Aber für mich war ganz klare Prämisse, du verkaufst den Leuten nur das, was sie unbedingt haben müssen.
Ja.
Und du verkaufst denen nicht, was die Firma verkaufen will.
Ja.
Zum Beispiel, wenn ich jemanden rate, einen Bausparvertrag abzuschließen, um die vermögenswirksame Leistung anzulegen, dann ist das doch was Positives.
Ja.
Wenn ich ihm dann noch sage, du kriegst auch noch Wohnungsbauprämie, dann ist das auch noch positiv. Und wenn ich sage, willst du auch noch mal bauen? Ja, dann muss das ja kein 10.000er Bausparvertrag sein, dann darf das auch ein 50.000er sein. Und das war so meine Prämisse immer, du verkaufst den Leuten nur das, was sie haben müssen, was sie gebrauchen können. Und du magst es glauben oder nicht, die Menschen haben das gemerkt.
Doch, ich glaube, dass Menschen auch nur da noch kaufen, weil das andere, du kennst ja die Zustände, die so auf dem Finanzmarkt auch herrschen, wenn da jemand unter Druck ist und der muss alles Mögliche verkaufen. Ich glaube, das kann man den Leuten mittlerweile, da gibt es ein feines Gespür für.
Wir hatten ja auch beim BHW eine ganz schlechte Voraussetzung für die Mitarbeiter. Sie haben ja nur Geld bekommen, wenn sie etwas verkauft haben. Ich hatte aber meine Pension und davon konnte ich leben. Und alles, was ich beim BHW dazu verdiene, war Zubrot. Und das haben die gemerkt, die Leute. Und die haben immer gesagt, wir wollen zu Erbin oder zu Herrn Grill. Ne? Und ich musste niemals abends Telefon Aktionen machen, um Kunden zu haben, und die anderen haben sich die Finger von telefonieren, dann immer noch keine Kunden.
Ja, das ist schon schön. Auch schön, die Anerkennung zu spüren. Ne?
Ja, ist sehr schön, ja.
Und da hast du ja viel länger noch gearbeitet, als du im Rentenalter, sagen wir 65, machen wir also länger.
Bis 71.
Ja.
Und ich würde heute noch sein, wenn sie nicht gesagt hätten, Herr Grell, wissen Sie, die jungen Leute müssen jetzt Geld verdienen, habe ich gesagt, das ist in Ordnung, das sehe ich ein. Aber was nützen denen, wenn sie das gar nicht können? Und sie sind noch nicht mal richtig ausgebildet, dann schicken sie die auf den Menschheit los. Das ist nicht in Ordnung. Und da hat er gesagt, ja, und dann, wir haben uns ja geduzt, also wie das so üblich ist, hat er gesagt, ja, und du hast auch. Ach Mensch, wie heißt das jetzt? Jetzt komme ich nicht dran. Ach, das Wort fällt mir jetzt nicht ein.
Jedenfalls wollten die nicht mehr.
Sie wollten ja immer, dass ich Fonds und so etwas verkaufe. Ja. Die wollten kein nur Bausparen, das war denen zu wenig.
Okay.
Und nur Finanzierung. Sie wollten also
mehr Werte, mehr Einnahmen des BHW haben.
Mehr und Versicherung.
Provision.
Provision. Und ich hab gesagt, ich kaufe und verkaufe nur das, was die Leute brauchen und was ich auch, wo ich dahinter stehe. Wenn, da stehe ich nicht dahinter. Wenn ich sehe, dass einer ein Haus baut und hat keine Risikoabdeckung, dann biete ich ihm an und sage, du musst jetzt aber eine Risikolebensversicherung zumindest abschließen, wenn dir was passiert und deine Familie nicht am Hungertuch lag, wenn du mal stirbst.
Ja.
Und ich habe ganz wenig Risikolebensversicherung verkauft. Ich habe den Leuten nur gesagt, sie müssen das machen.
Ja.
Das haben sie auch getan.
Ja.
Und bei dem einen war es so, der hatte so viel Vertrauen, der sagte, oh, dann kann ich das auch bei Ihnen machen. Habe ich auch gemacht, habe ich ihm eine Lebensversicherung, das war, wäre bei der Direktversicherung viel billiger gewesen, habe ich ihn verkauft, der fällt vom Dach und ist tot. Stell dir das vor. Und dann kommt die Witwe und sagt, Herr Grill, das wie mein Mann das vorgeschlagen hat, das war doch das Beste, was sie machen, was er machen konnte. Der hat sein Haus bezahlt gehabt. Ich habe auch ein paar Rentenversicherungen verkauft, weil ich dahinter stand, weil das eine gute Sache war. Da gab es 4% Verzinsung. Garantiert. Es gab bei Kapitalabfindung keine steuerlichen Nachteile. Das gibt es alles dann.
Ja, 2005 hat man das Gesetz geändert,
ja.
Und seitdem also das Alterseinkünfte und so. Aber das stimmt. Ja. Aber ich würde halt auch sagen, dass du neben dem, dass es dir Freude gemacht und du Geld verdient hast, du ja auch fit geblieben bist,
ja.
Durch Arbeit.
Ja.
Das hättest du ja auch selber auch nicht so gedacht.
Nein, und ich habe so viele Menschen erlebt, die dann in Rente gingen, keine Aufgabe hatten.
Ja.
Und ich sage immer wieder, wer nicht mehr gebraucht wird im Leben, der stirbt. Das ist so mein alter Wahlspruch und das stehe ich heute dazu. Guck mal, ich gehe freiwillig ins Hospiz und mähe den Rasen.
Ja.
Ich kann nicht sagen, dass mir das so richtig Freude macht.
Nee, nee.
Aber ich tue was Gutes. Und das ist mir wichtig.
Und du hast auch Rhythmus, ne? Du
ja.
Weißt, aha, ich muss da wieder hin.
Ja.
So wie du jetzt auch für deinen Enkel, für Frithjof, mit dem Betreuer machst in der Mannschaft, da hast du Aufgabe, da gehst du gerne hin. Die brauchen dich auch, man wird auch gebraucht.
Man wird gebraucht, ja.
Ja. Ja. Also nur vom Fernseher sitzen wir ja so nicht.
Nein, das, am Tag gucke ich überhaupt kein Fernsehen.
Nein. Dann hast du noch so eine Vorliebe für Autos und da speziell für Audis. Wie kommst du da drauf, dass du nur Audis bisher gefahren bist in deinem Leben? Wie kam denn das?
Also das kam so, ich kaufte mir als 19-Jähriger mein erstes Auto, das war ein Mercedes. Da musste ich an jeder Tankstelle Öl nachfüllen und Benzin nachgucken lassen. Das wurde zu teuer. Das konnte ich nicht bezahlen.
Ja.
Habe ich das Auto wieder verkauft. Mit Verlust. Dann bin ich hier in Preetz zu Kohn VW gekauft. Mein Vater hat mich unterstützt. Der wollte ja auch gerne mal mit an meinem Auto fahren und so. Und dann haben wir uns einen VW Käfer gekauft. Hat er uns ein bisschen betrogen. Alle paar Monate war die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle lose, dann konnte ich da nicht mehr mitfahren, habe ich das Ding vor die Tür gehabt, ja, ich fahre jetzt das Auto nicht mehr, das gehört mir jetzt wieder an, ich will mein Geld haben. Und dann...
Hast du das Geld bekommen?
Nein. Und dann sagt er, dann machen wir jetzt was anderes, ich zeige Ihnen jetzt mal ein schönes gebrauchtes Auto. Und dann zeigt er mir ein BKW 3 Gleichsitz. Viertürig. Weißwandreifen, grau, weißes Dach, ein Traumauto. Was soll er denn kosten? Ja, 4.400 Mark. Ich sage, wovon soll ich das bezahlen? Kann ich auch nicht bezahlen. Geht ja gar nicht. Ja, fragen Sie doch mal Ihren Vater, ob der nicht ein bisschen mitbezahlt. Und mein Vater war auch so begeistert und sagt, Erwin, weißt du was? Ich unterstütze dich, ich gebe dir ein bisschen Geld dazu. Und dann machst du das. Und habe ich das gemacht. Und das war so ein tolles Auto.
Wann war das? Wie alt warst du da?
59.
59.
20 Jahre.
Ja.
Ja. Und. Achso. Wahnsinnsauto. Ja, und weil das so gut war, habe ich dann die kleinen DKWs gekauft, F12. Ich weiß, da kannst du dich nicht mehr daran erinnern.
Ich bin im Audi groß geworden.
Ja. Und so habe ich dann, ich habe immer schon Fable für Autos gehabt. Ja, und dann kam nachher Audi. Das ist ja der Nachfolger von DKW. Und so bin ich dann dabei geblieben. Also ich bin immer gut gefahren und die haben mich immer gut behandelt und dann bleibt man dabei.
Ja, ja.
Und das, ich weiß auch nicht, ob das was mit Treue zu tun hat oder weiß nicht, wie man das auch mehr bezeichnen mag, aber das hat mir gefallen und dann bin ich dabei geblieben.
Ja, das stimmt.
Andere kaufen sich einen Opel oder einen Ford oder das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ich wollte nur Audi haben. Ist das ja genauso mit Fußball. Wenn einer Fan von einer Mannschaft ist, dann ist er Fan von einer Mannschaft.
Ja, ja.
Und dann ist es auch in schlechten Zeiten.
Ja. Aber bei dir habe ich ja gelernt, dass auch ich ein bisschen HSV-Fan sein kann, weil du das so leidenschaftlich lebst. Das kann ich ja sonst gar nicht sein. Aber dir zuliebe kann man auch HSV-Fan sein.
Ja, und ich kann dir zuliebe auch ein bisschen VfB-Fan sein. BVB-Fan sein.
Ja, genau.
Bin ich auch, weil das die einzigen sind, die ich hoffe, die irgendwann mal dafür sorgen, dass nicht immer Bayern Meister
werden. Ja. Zumindest schaffen sie immer Voraussetzungen und schaffen sie doch nicht. Aber so wie du sagst, dann ist man Fan und dann bleibt man das auch. Und wenn die absteigen würden, wäre ich trotzdem.
Ja.
Ich
will nur mal ein Beispiel sagen auf dem Fußballleben. Also, wenn man Fan ist, dann geht man doch auch zu einem Spiel, wenn sein eigener Sohn mal nicht aufgestellt wird. Und, ne? Und so war es bei Friedhoff, der war auch nicht immer der beste Fußballer, er hat fast immer gespielt. Aber wenn er mal nicht gespielt hat oder wenn er krank war, bin ich trotzdem zu der Mannschaft gegangen und habe die unterstützt und habe mich gefreut. Und das kriegst du immer dreifach wieder.
Ja. Das andere ist ja auch ein Egoismus.
Ja, und das brauchen wir.
Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen oder drei Fragen, du hast noch einen Wunsch. Die erste Frage ist, gibt es noch Urlaubsziele, die du noch nicht erreicht hast? Also gibt es noch irgendwie die Idee, irgendwo hinzufahren, wo du noch nicht warst?
Wenig.
Gibt es noch so Lebensziele, wo du sagst, das will ich noch mal erreichen, die du noch nicht erreicht hast?
Also, das habe ich ein ganz klares Ziel.
Ja.
Ich möchte, dass meine liebe Mama und deine liebe Mama, meine liebe Annegret, mit ihrer Vorerkrankung nicht alleine bleiben muss. Ich muss das schaffen, dass ich länger lebe als sie.
Ja, toll. Also für die Erklärung, sie hat Parkinson.
Ja.
In Ansätzen, sowas ist noch nicht so ausgebrochen, dass es
ja, lebenswert wäre. Das wäre für sie ganz schlimm und dann das Alleine sein an sich ist schon ganz schlimm. Sie kann auch nicht alleine sein. Deshalb muss ich
durchhalten.
Und das wäre auch so, wenn ich vorher gehen würde, dann würde auf euch wirklich ganz schön was zukommen. Das würde ich auch gerne machen, das weiß ich, aber besser wäre es nicht.
Ja. Letzte Frage. Stellst du fest, so im Alter, wie du jetzt bist, dass das Geld, die Bedeutung, die du dem Geld beigemessen hast, war das immer so wichtig oder ist das gar nicht so wichtig gewesen? Was würdest du sagen? Hat man das manchmal zu ernst genommen oder ist das?
Früher habe ich die Sparsamkeit manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Ja.
Ich selber habe das gar nicht so gemerkt, aber heutzutage sehe ich, dass man ein bisschen großzügiger sein kann. Und zum Beispiel deinen Enkelkindern ein bisschen Taschengeld gibt. Wenn das auch eine kleine Summe ist, aber das macht auch glücklich.
Ja, genau. Ich denke immer, man ist ja nicht nur sparsam den anderen gegenüber, sondern leider sich auch. Und
ja.
Das ist ein schmaler Grat zwischen Enthaltsamkeit und Sparsamkeit und ein bisschen Geiz vielleicht auch. Ne?
Na, ich glaube, geizig war ich nicht.
Nee.
Aber wenn du eine Mark in der Woche verdient hast und dafür 50 Stunden gearbeitet hast, dann heißt du, ist das anders, als wenn du heute als Azubi auf dem Bau einen Tausender schon verdienst, mehr als ein Tausender, der kann das Geld nicht so wertschätzen wie ich.
Naja, stimmt. Und sie können da meistens auch nicht mit um.
Nein.
Weil, weißt du, vorher hast du mit Taschengeld gelebt, jetzt machst du die Ausbildung, hast 1000. Dasselbe ist du da auch nicht.
Nee.
Zum zum Schluss dürfen, darfst du so einen Wunsch an die Welt äußern. Also wenn du dir was wünschen dürftest, was irgendwie anders werden sollte, was besser werden sollte, was sich verändern könnte, fällt dir da so spontan was?
Ja. Ja. Also da fällt mir ein, dass es einfach zu viele Menschen gibt, die nichts dafür können, dass sie am Hungertuch nagen müssen. Ich sag dir mal ein Beispiel. Mein Lehrgeselle, Günter Schlappko, du kennst ihn. Ja. Der hat 50 Jahre als Schmiedegeselle gearbeitet, hat 1070 Euro Rente bekommen. Wäre er gestorben, hätte seine Frau 600 bekommen. Dann hätte sie zum Amt müssen. Die wäre aber nicht zum Amt gegangen, weil sie zu stolz gewesen wäre. Ich finde, diese Menschen, die das, die Bundesrepublik mit aufgebaut haben, die werden im Stich gelassen. Es gibt überall Geld für, aber für diese Menschen haben die kein Geld. Das finde ich nicht in Ordnung.
Hoffen wir mal, dass das jemand hört, der es ändern kann und den wir bewegt haben, das zu verändern.
Das wird sich nicht ändern, Frank. Ich bin ja CDU-Mitglied und habe schon zweimal an die CDU geschrieben, sie mögen doch bitte dafür sorgen, dass diese Ungerechtigkeit, dass wenn der Mann stirbt, die Frau nur 60% kommt, wenn die Frau stirbt, kann der Mann sein ganzes Geld behalten. Das ist nicht gerecht. Das muss geändert werden.
Und wer hat die geantwortet?
Keiner. Männergesellschaft.
Ja. Ja.
Und als zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es Gerechtigkeit nicht gibt. Nee. Das Wort dürfte es eigentlich gar nicht geben, weil es gibt keine Gerechtigkeit.
Aber weißt du, wenn jeder an sich denkt, das ist auch dieser Egoismus, der ist ja auch blöd. Es muss ja irgendwie eine Mehrheit geben bei uns, die das schon ändert. Aber du hast natürlich völlig recht. Nur wie so Lotterie, stirbst du zuerst, habe ich 60%, stirbst du nicht zuerst, kann ich mein Geld behalten. Vielleicht hört es jetzt einer deswegen.
Das ändert sich. So, wir haben noch zu viel Männer gehört.
Ja, ich glaube, dass bei so zur Rentenkasse sind einfach alle.
Ja.
Und der Staat gibt ja schon hohen Zuschuss für alles.
So. Ein Drittel des Staatshaushaltes geht in die Rente.
Ja, und das können wir uns halt weniger und weniger und weniger leisten. Aber das ist eine politische Diskussion, die wir
haben.
Also, Papa, vielen, vielen Dank für das Gespräch.